SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Und wir beginnen mit Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Und so viel sei schon vorneweg gesagt, wir haben dieses Mal 3 dritte Plätze und wir werden auch über alle 3 sprechen. Der erste dritte Platz ist ein Buch von einer britischen Autorin namens Helen MacDonald. Abendflüge heißt das Buch, ist im Hansa Verlag erschienen und von Ulrike Kretschmer ins Deutsche übersetzt worden. Klaus Nüchtern, Helen MacDonald verwendet in der Einleitung zu dem Buch einen Begriff, der eigentlich aus musealen Zusammenhängen kommt. Und zwar nennt sie ihr Buch eine Naturwunderkammer. In welcher Weise trifft dieser Begriff, den man aus der Kunst eher kennt, tatsächlich zu, auch auf das literarische Projekt, das Helen MacDonald hier verfolgt?
Ja, da bin ich mir gar nicht sicher, ob der so glücklich ist, weil die frühen neuzeitlichen Wunderkammern waren ja so ein Kuriosum, wo einfach alles, was fantastisch war, hinein durfte. Also man kann sich das so vorstellen wie größere Setzkästen. Also viele von uns hatten das ja in unseren Jugendzimmern, wo man halt einfach hineingetan hat, was einem gefallen hat.
Schlümpfe,
ja, das waren dann halt vielleicht versteinerte Föten oder Vogeleier oder auch Kunstgegenstände. Und ich glaube, das ist fast ein bisschen ein Understatement bei Helen MacDonald. MacDonald ist 1970 geboren und bekannt geworden vor 6 Jahren mit diesem Buch Harvey Habicht, Ages for Hawk. Und sie ist eigentlich dadurch auch die Speerspitze des sogenannten Nature Writing. Aber was es jetzt vielleicht von diesem Wunderkammer-Prinzip unterscheidet, ist, dass es schon auch ein sehr informierter Blick ist. Ja? Also dieses Buch ist eine Sammlung aus Reportagen und Essays. Es sind insgesamt 41 Stück, die sehr, sehr unterschiedlichen Themen sich widmen. Sie sind auch ganz unterschiedlich lang. Es gibt ganz kurze Geschichten, also eine Geschichte über eine Ziege, das ist fast sowas wie ein Witz. Ja? Das ist eine zweiseitige Anekdote bis hin zu einem recht ausführlichen Porträt einer Astrobiologin. Und sie hat dann einige sehr, sehr persönliche Texte geschrieben in diesem Buch, zum Beispiel eine über ihre Migräneanfälle. Und die haben dann auch so synchrone Bewegungen mit ihren kreativen Schüben. Oder eine meiner Lieblingsgeschichten, sehr drastisch ist, wo sie davon erzählt, wie sie auf einer Straußenfarm arbeitet und eines Tages verletzt sich ein Strauß und sie gehen da durch das Gelände mit ihrer Chefin und das ist ein ganz, also quasi offener Beinbruch und es ist klar, also das Tier ist nicht zu retten, worauf Helen MacDonald halt kurzerhand einen Stein nimmt, das Tier am Kopf haut, es betäubt und dann mit dem Taschenmesser die Kehle durchschneidet, was eine längere frostige Beziehung zur Leiterin dieser Straußenfarm zur Folge hat.
Sie merken schon, Klaus Nüchtern ist äußerst begeistert. Im Vorfeld hat er mir erzählt, dass er im Grunde genommen sowas ist wie der Vorsitzende des Helen MacDonald Fanclubs in Österreich. Darüber werden wir gleich noch sprechen, aber bevor wir weiter einsteigen in das Buch, würde ich vorschlagen, dass wir mal ein Gefühl bekommen für die Prosa und ein Stück, eine Passage hören und zwar gleich die Titelgeschichte, so könnte man sagen, Abendflüge, Antje Kai liest aus Helen MacDonald. Bitte sehr.
Abendflüge. Ich habe einmal einen toten Mauersegler gefunden. Ein Spätzchen von einem Vogel. Unter einer Brücke über die Themse, wo das Sonnenlicht auf dem Wasser glitzernde Kritzeleien auf die Bogen darüber warf. Ich hob ihn auf, hielt ihn in der Hand, sah den Staub in seinen Federn, die Flügel gekreuzt wie stumpfe Schneiden, die Augen fest geschlossen und stellte fest, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte, was mich überraschte. Durch Bücher ermutigt, war ich immer die Art von Amateur-Naturforscherin wie aus dem Schauerroman gewesen, eine, die interessante Stückchen der Toten aufbewahrte. Ich habe schon Fuchsschädel gesäubert und poliert, die Flügel überfahrener Vögel auseinandergenommen, getrocknet und behalten. Doch als ich den Mauersegler ansah, wusste ich, dass ich ihm nichts von all dem antun konnte. Der Vogel war von einer Ernsthaftigkeit durchdrungen, die der Heiligkeit nahe kam. Dort lassen wollte ich ihn aber auch nicht. Und so nahm ich ihn mit nach Hause, wickelte ihn in ein Handtuch und legte ihn ins Gefrierfach. Anfang Mai im darauffolgenden Jahr, als die ersten zurückkehrenden Mauersegler aus den Wolken herabströmten, wusste ich schließlich, was ich zu tun hatte. Ich ging zum Gefrierfach, nahm den Vogel heraus und begrub ihn im Garten, eine Handbreit tief in der frisch von der Sonne erwärmten Erde. Mauersegler sind magisch, in dem Sinne, in dem Dinge, die gerade außerhalb des Verstehens existieren, magisch sind. Einst nannte man sie Teufelsvögel, vielleicht weil die kreischenden Scharen schwarzer Kreuze um Kirchen herum der Dunkelheit zu entstammen schienen, nicht dem Licht. Für mich aber sind sie Geschöpfe der oberen Luft und ihrer Natur nach unbegreiflich, was sie Engeln ähnlicher macht. Im Gegensatz zu allen anderen Vögeln steigen sie nie auf den Boden herab. Als vogelbesessenes Kind frustrierte es mich, dass ich keine Chance hatte, sie besser kennenzulernen. Sie waren so schnell, dass es unmöglich war, mit dem Fernglas ihren Gesichtsausdruck auszumachen oder sie beim Putzen zu beobachten. Alles, was ich sah, waren zitternde Umrisse mit 30, 50, 65 Stundenkilometern, eine Schule von Vögeln, eine sich aus hellen Wolken ergießende Garbe identischer schwarzer Körner. Ich hatte keine Chance, die Vögel voneinander zu unterscheiden oder ihnen bei irgendetwas anderem zuzusehen als beim Ziehen von Ort zu Ort. Nur manchmal, wenn die Mauersegler tief über die Dächer hinwegflogen, konnte ich erkennen, wie einer den Schnabel öffnete. Und das war wirklich unheimlich, denn der Schlund war gigantisch, was das Tier beunruhigenderweise in so etwas wie einen Miniatur-Riesenhai verwandelte. Dennoch war es schön, sie auch mit bloßem Auge zu beobachten, weil es die Dynamik dessen enthüllte, was zuvor nur Leere gewesen war. Mauersegler wiegen rund 40 Gramm. Ihr Ansurfen und Wenden gegen den Druck heranströmender Luft macht die Bewegungen der Atmosphäre sichtbar.
Antje Keil las aus Alan MacDonalds Abendflüge, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober. Nicola Steiner, wir haben jetzt schon relativ viel über das Buch gehört. Vielleicht tauchen wir mal ein in die Prosa, sag ich mal. Worin besteht die literarische Qualität Ihrer Texte?
Ich glaube, wir haben es jetzt in der Passage ganz gut gehört. Diese Verbindung aus wahnsinnig einem emotionalen, empathischen Zugang, also aufgeladene Wörter, die sie benutzt, wie Magie, Heiligkeit, das ist wahnsinnig hoher Stil. Und auf der anderen Seite friert sie den Vogel dann ein und reduziert das Ganze wieder auf die Beobachtung. Und diese Kombination aus einem wirklich ganz ehrlichen emotionalen Zugang, ich würde auch fast sagen ein weiblicher Zugang, ja, zur Sprache in Kombination mit einer ungeheuren Sachkenntnis und Informationsdichte, das ist eine Spannung, die da entsteht, die wirklich unglaublich auch magisch faszinierend ist.
Eberhard Falke, mir ist noch aufgefallen, dass sich die Autorin nicht nur achtsam der Flora und Fauna nähert, sondern dass sie regelmäßig weint. Ist das Tränendrüsenliteratur?
Das habe ich übersehen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, aber ich will Ihnen nicht widersprechen. Ihre Persönlichkeit ist in diesen Texten immer stark präsent. Sie ist nicht die kühle Beobachterin, die uns jetzt einfach mit biologischen oder ornithologischen Informationen versorgt, obwohl sie das auch reichlich tut, sondern ihre Persönlichkeit ist immer da. Und das macht eigentlich den Charme zu einem großen Teil aus. Sie ist begeistert, sie erzählt viel von ihrer Kindheit, wie sie zur Naturforscherin geworden ist, indem sie im Schlamm gewühlt hat und eben aus dem Schlamm genau diese Viecher rausgezogen hat, um sie dann zu Hause aufzuheben. Und da kommt dann die Wunderkammer schon zu ihrem Recht, weil sie eben Dinge sammelt. Und die Wunderkammer ist der Anfang des Interesses.
Und Sie haben vorhin, Klaus Nüchtern, diese Migräne-Passage erwähnt. Und ich finde, da kann man ganz gut veranschaulichen, wie sie das macht. Nämlich, sie erzählt von ihrer eigenen Migräne. Sie erzählt, anhand welcher Beobachtungen bei sich selbst merkt sie, dass ein Migräneanfall kommt. Und dann geht sie auf eine Ebene, die sehr groß ist, sehr politisch ist, sehr global ist und sagt, das könnte auch ein Verhalten sein, was uns mit der Klimakatastrophe verbindet. Wir sehen es kommen, aber wir können die Zeichen nicht realisieren und deuten und internalisieren und verändern. Also wir können nicht handeln. Das, finde ich, ist eine große Stärke, dass sie aus dieser persönlichen Beobachtung von Tieren, von ja meistens Vögeln, aber auch anderen Tieren und von sich selbst dann in eine Ebene geht, die etwas aufmacht, was uns alle betrifft.
Ja, da steigt sie sozusagen über die ornithologische oder tierbeobachtende Ebene hinaus in philosophische Gedanken. So geht ja dann auch diese Geschichte mit den Abendflügen dieser Mauersegler weiter, dass sie darin dann am Schluss, weil die auf eine geheimnisvolle Weise oder eigentlich gesetzmäßig, steigen die abends ganz hoch. Das sind ihre Abendflüge. Und sie macht daraus gewissermaßen ein Gleichnis, dass sie sagt, es müssen unter uns, auch unter uns Menschen, müssen immer einige aufsteigen, um zu beobachten, in welchem Muster wir uns bewegen, damit wir Orientierung bekommen.
Und zwar auch gemeinschaftlich. Sie steigen ja in der Dämmerung morgens und abends hoch, um zu schauen, was auf sie zukommt, Gewitterwolken oder Sonstiges, um dann wieder runterzukommen. Und da, glaube ich, ist dieser Gemeinsinn unserer Gesellschaft im drinnen, aber gleichzeitig eben auch das ganz Persönliche. Wir müssen ab und zu auch ein bisschen den Abstand gewinnen, um dann wieder unser Leben weiterführen zu können. Also es hat auch was ganz Handfestes.
Es gibt ja auch diese tolle Reportage über die Schwanenzählung. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber da gibt es auch ganz tolle, kurze YouTube-Videos. Und das ist ja auch so eine britische Skurrilität, weil die Schwäne auf der Themse, die gehören der Queen. Und jedes Jahr muss festgestellt werden, wie viel gibt es davon noch. Die werden beringt, die werden abgewogen. Und dann gibt es zwei verschiedene Mannschaften, die blaue und die rote. Und dann werden dann auch die, die nicht, werden dann zugeteilt. Und das beginnt irgendwie so mit dem Brexit und Hal McDonald ist sichtlich angefressen, dass der Brexit so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist und hat eigentlich einen ziemlichen Pick auf ihre, wie man in Wien sagt, auf ihre Landsleute. Und dann wird sie dort hingeschickt und gesagt, sie kann dieses Swan-Upping, also diese Schwanenzählung, begleiten. Und im Laufe dieser, ich weiß nicht, wie lange das dauert, das sind vielleicht ein paar Tage, kommt sie dann langsam dahinter, dass das eigentlich alles, was für sich hat, und dass er da eigentlich großen Respekt vor dieser etwas altvaterischen, konservativen Ritual hat, weil, also da gibt's ganz bestimmte Boote, die muss man bauen können, die muss man lenken können, man muss mit diesen Schwänen, die sind ziemlich große, aggressive Viecher.
Sie hat ein großes Talent, um Kurioses auch einzubeziehen.
Ja, und dann sagt sie, ja, okay, also, diese Art von Britishness, mit der kann man sich vielleicht doch auch identifizieren. Und wir hatten das Buch mit Kollegen in Diskussion und da meinte der Kollege, er interessiert sich überhaupt nicht für Schwäne, aber er hat den Eindruck, er hat zum ersten Mal den Brexit verstanden.
Das kann ich so gut verstehen. Ich habe mich auch überhaupt nicht für diese Art von Nature Writing, das ist jetzt nicht das erste Buch, was ich zur Hand nehmen würde, aber gleichzeitig kommen bei diesen Passagen natürlich ganz tiefe Gedanken durch Identität. Wo gehört man hin? Wie werden Schwäne auch missbraucht, um politisch ein bisschen eine Anbindung zu schaffen? Es geht um Grenzerfahrungen, es geht um eine Schule des Sehens. Und sie hat ja eben, Sie sagten vorhin, Eberhard Falke, das Kurios, was ich in diesem Buch alles gelernt habe, dass Waldameisen, wenn sie sich paaren, in die Luft fliegen und dann die Königin befruchtet wird und dann wieder zu Boden kommt und 30 Jahre lang von den Eiern und von dem Samen lebt und immer wieder die jungen Ameisen aus diesem Sperma rauskommen. Ja? Diese Wegameisen, das finde ich ja wahnsinnig faszinierend. Oder dass Feldhasen ihr Kind neu geschwängert werden können, bevor sie das andere Kind überhaupt geboren haben. Diese all diese Dinge.
Feldhasengeschichte, Entschuldigung, ja. Ist auch so toll, weil sie ist nicht obergescheit, sondern sie beobachtet was, ohne jetzt nachzuschlagen und beschreibt einmal sozusagen, was sie glaubt zu beobachten. Und bei den Feldhasen sieht sie die raufen, ja, und boxen, ja, die, und denkt sie, okay, ganz klar, männliche Rivalen, die ums Weibchen kämpfen. Wahr ist viel mehr. Es sind die Weibchen, die versuchen, die geilen Hasen abzuwehren.
Ich sehe schon, wir könnten jetzt den ganzen Abend über Abendflüge von Hal McDonald schwärmen. Das können wir aber nicht, weil dann kommen die anderen drei Bücher zu kurz und das wäre doch schade. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Oktober und ist im Hansa Verlag erschienen. Vielen Dank.